Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Islam ist Barmherzigkeit. Das ist der Titel von Muhannad Korchets wohl bekanntestem Buch. Und dafür steht Korchet als Religionspädagoge, Soziologe und Theologe an der Universität Münster. Für einen aufgeklärten, freiheitlichen Islam, der die Situation von Musliminnen und Muslimen hier und heute wahrnimmt. Sein neuestes Buch klingt nicht ganz so freundlich und dialogorientiert. Es heißt Gottes falsche Anwälte, der Verrat am Islam. Darüber möchte ich jetzt mit Muhannad Korchet reden. Schön, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
Sehr gerne, ich freue mich auf das Gespräch.
Gottes falsche Anwälte, der Verrat am Islam, das ist ein Titel, der ja schon ordentlich auftischt erstmal, finde ich. Warum haben Sie den gewählt?
Naja, man muss ja erst einmal etwas dekonstruieren, das dem Islam so verhaftet ist. Man sagt ja immer, der Islam ist Religion und Politik so miteinander verquickt, dass sie nicht voneinander trennbar sind. Mit der Konsequenz, dass der Islam schon seit dem 7. Jahrhundert und bis heute sehr stark politisch instrumentalisiert wird. Wo bleibt da Platz für die Entfaltung von Spiritualität, von ethischen Potenzialen in dieser Religion? Und das versuche ich hier aufzuzeigen. Woher kommt das? Woher kommt diese starke politische Instrumentalisierung? Und vor allem, wie können wir und gerade Muslime den Islam befreien von dieser politischen Instrumentalisierung? Das ist mein Ziel in diesem Buch.
Wenn wir verstehen wollen, was falsch gelaufen ist bei der Interpretation der Offenbarung Gottes an Mohammed, dann muss man ganz früh anfangen, sagen Sie. Rund 30 Jahre nach dem Tod Mohammeds wurden die Weichen gestellt, als aus der neuen Religion, die ethische Werte für alle anbot, ein Instrument beim Kampf um politische Macht wurde.
In der Tat, ab 661, also Mohammed ist 632 gestorben, 661 begann die erste Dynastie, die umayyadische Dynastie im Islam. Allerdings war der Kalif damals, also 661, nicht mehr der vom Volk gewählte, sondern einfach der mit Gewalt an die Macht gekommen ist. Und ab dem Zeitpunkt, also ab dieser Dynastie, wurde das Kalifat immer wieder vererbt an die Kinder, Verwandte. Es wurde zu einem Herrschaftsinstrument und die Religion diente nur mehr zur Legitimation von dieser Macht. Mit den Konsequenzen, wenn der Kalif jetzt sich nicht mehr als Nachfolger Mohammeds gesehen hat, hat man angefangen, das Wort, auch der Begriff Kalif, so zu verstehen, dass der Kalif sowas wie der Sprecher Gottes, Schatten Gottes auf Erden. Die Kalifen haben angefangen, sich solche Titel zu verleihen, um zu suggerieren, das, was wir machen, ist einfach im Auftrag Gottes. Jegliche politische Opposition ist auch eine Opposition zu Gott. Damit konnte man sich ja seine Macht sichern. Aber dafür braucht man ja ein restriktives Gottesbild, also ein Bild von einem barmherzigen, liebenden Gott. Mit diesem Bild kann man ja wenig Macht und schon gar nicht Restriktionen legitimieren. Und deshalb hat man auch ein völlig anderes Gottesbild entworfen, als das, was eigentlich Mohammed verkündet ist, dass uns im Koran begegnet, der barmherzige Gott. Von dem ist kaum mehr dann die Rede, ab dem 7. Jahrhundert, fast bis heute, würde ich meinen. Und deshalb sind die Anfänge in der Tat schon sehr früh im 7. Jahrhundert.
Das heißt, aus der Befreiung für alle über Stammesgrenzen hinweg zu einer individuellen Glaubensentscheidung, aus diesem befreienden Moment wurde eine politische Objektivierung. Wie konnte das so schnell wirkmächtig werden? Haben die frühen Muslime ihren Propheten nicht verstanden?
Naja, der Prophet musste ja erst einmal Strukturen dekonstruieren, die Stammesstrukturen, die damals so aufgebaut waren auf Hierarchien, auch auf Machthierarchien. Und das zeigt sich ja, dass, also wenn man sich das Ganze rekonstruiert, die ersten zwei Kalifen, die kommen aus unbedeutenden Stämmen, also deren Clans, Familien waren nicht so stark, nicht angesehen. Und dennoch wurden sie akzeptiert von den Menschen damals. Aber dann langsam sukzessive kam wieder diese Stammesloyalität, Stammesstruktur, die sehr stark auf Unterwerfung hin war, Unterwerfung unter dem Stamm. Mohammeds Projekt war, wenn ich das in einem Satz so zusammenfasse, das Subjektwerden des Menschen, versuchte Menschen zu befreien, natürlich entsprechend den Kategorien des 7. Jahrhunderts. Wir dürfen nicht unsere heutigen Kategorien hineinprojizieren, aber für damalige Zeit war das eine Entwicklung, eine langsame, aber in der Tat eine Entwicklung Richtung Freiheit. Aber dann ein paar Jahre nach seinem Tod, wie gesagt, dieser Prozess hat sich umgedreht und der Mensch statt Subjekt ist er langsam Objekt geworden. Und in der Tat, das, was Mohammed verkündet hat am Anfang, das finden wir kaum wieder in dem, was sich dann verwirklicht hat ab 661. Und ich meine, also wenn Mohammed heute wieder auferstehen würde, würde er kaum etwas wiedererkennen von dem, was er damals verkündet hat.
Nun leben die meisten Muslime und Musliminnen heute ja nicht mehr in Staaten, in denen ein Kalifat herrscht und die politischen Geschicke regelt. Und trotzdem ist dieses Narrativ, diese Erzählung immer noch wirksam und hat sich in einer Kultur der Unterdrückung manifestiert, sagen Sie.
So ist es, wenn man einen Sprung macht jetzt in das 20. Jahrhundert, wird man erstaunt sein, das beschreibe ich ja auch im Buch ausführlich. Wer waren im 20. Jahrhundert die Politiker, die Regime, die zum Beispiel die Kreuzeszug-Rhetorik instrumentalisiert haben, beziehungsweise die von Scharia geredet haben, Islamisierung? Das waren nicht die Islamisten, das waren die kommunistischen Parteien, Ba'ath-Partei von Saddam Hussein, von Assad, also der Vater von heutigen Bashar Assad in Syrien, genau der marokkanische König, auch in Marokko, 70er Jahren, also nach dem Sechstagekrieg 1967, nach der Niederlage des Panarabismus hat man nach einer anderen Großerzählung gesucht. Ja, wer sind wir? Das Kalifat wurde 1924 abgeschafft. In den 60er Jahren Panarabismus, diese arabistische nationalistische Identität wackelt nach der Niederlage gegen Israel. Wer sind wir? Man hat eine große Erzählung, großes Narrativ gebraucht. Da haben dann ausgerechnet die säkularen, eher kommunistischen Parteien oder Machthaber, auch Nasser in Ägypten, haben den Islam für sich entdeckt, vereinnahmt und haben angefangen mit einer islamischen Rhetorik, versuchen, die Menschen für sich zu gewinnen. Und das zeigt ja, wo die Gefahr dieser Unterwerfungsstrukturen bestehen, dass der Islam sich dann instrumentalisierbar macht, auch sogar von solchen säkularen Regimen, um Menschen zu unterwerfen. Und deshalb mein Appell ja im Buch, dass wir uns dringend befreien müssen von dieser, was ich jetzt als Unterwerfungskultur, Unterwerfungsstrukturen innerhalb dieser Religion nenne.
Sind diese Unterwerfungsstrukturen der gemeinsame Nenner, mit dem sich diese politische Inanspruchnahme von Religion auch übertragen lässt, ja, aufs ganz privat, aufs Verhältnis von Männern und Frauen, auf das Verhältnis in der Gemeinde von Imamen und Gläubigen oder überhaupt aufs gesellschaftliche Leben?
Definitiv, Sie sprechen hier genau den Punkt, auf den ich hinaus will, dass diese Unterwerfungsstrukturen, die politisch angefangen haben, aber die reichen so weit in die Gesellschaft bis hinein in die Köpfe der Menschen. Also diese Diktatur, die sitzt drinnen im Kopf und verhindert, dass man über seinen Schatten hinaus springt, dass man Dinge kritisch reflektiert, bis in die Familie. Und da gehe ich ausführlich auf das ein, woher kommt auch das, dass die Frauen im Namen der Religion auch unterdrückt werden. Beispiel, wieso akzeptieren wir Männer wie Frauen und vor allem Frauen, das ist erschreckend, dass auch Frauen akzeptieren, dass sie immer ganz hinten in den Moscheen beten. Nicht jetzt, dass man die Moschee unterteilt, rechts, links, links, rechts, also dass Männer auf der einen Seite, Frauen auf der anderen Seite, sondern nein, Frauen sind ganz hinten. Frauen dürfen nicht den Gebetsruf rufen, dürfen nicht vorne stehen, keine Predigt halten und so weiter. Das heißt, die Frau wird verbannt im Namen der Religion, wird reduziert auf ein sexuelles Objekt und so weiter. Das sind ja auch Unterwerfungsstrukturen, die so weit reichen, dass die Unterdrückten selbst diese Strukturen reproduzieren. Wie gesagt, anhand des Beispiels mit der Frau, dass ausgerechnet auch die Frauen selbst, die betroffen sind, statt dass sie rebellieren oder zumindest sagen, wir wollen ja keine Benachteiligung mehr in Gotteshäusern, dass sie selber das verteidigen, dass sie sagen, doch, wir wollen ja nicht den Gebetsruf zum Beispiel rezitieren, wir wollen nicht vorne stehen, wir wollen nicht predigen. Wir wollen nun also ganz hinten versteckt bleiben und das zeigt, wo die Schwierigkeit ist, dass die Unterdrückten selbst ihre Unterdrückungsmechanismen reproduzieren. Da muss man raus aus diesen Strukturen unbedingt.
Aber die Mehrheit der Muslime würde doch wahrscheinlich nicht sagen, sie lebt in einer Kultur der Unterdrückung.
Und das ist ja das Dilemma der Unterdrückung, wenn die Unterdrückten nicht mehr sehen, dass sie eigentlich unterdrückt werden, wenn sie nicht einsehen, woher kommt das Ganze. Und das ist ja das Ziel meines Buches, um das alles zu rekapitulieren, woher kommen diese Unterwerfungsstrukturen, um gerade auch Muslimen zu zeigen, das, was wir als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen, dass das so ist, wie es ist, als wäre das alles so vom Himmel gefallen, dass das keineswegs so war und das entspricht überhaupt nicht der Verkündigung Mohammeds.
Wer möchte diese Unterwerfungsstrukturen? Wer fördert die? Sie reden ja auch davon, dass das Manipulation ist. Also es ist nicht nur einfach ein Missverständnis, es ist nicht einfach nur ein tragisches Abkommen von dem, was da angelegt war, sondern Manipulation suggeriert, jemand profitiert davon, jemand hat einen Plan. Also wer sind die Schuldigen darin?
Naja, die manipulieren, das sind die, die davon profitieren, von diesen Unterwerfungsstrukturen. Und das sind überall in der Gesellschaft, die ihre Machtpositionen bewahren, also mit diesem Narrativ der Unterdrückung. Zum Beispiel Politiker sowieso, also wenn diktatorische Regime sich auf Religion beziehen. Es galt seit 661 bis heute noch, gilt es in den islamischen Ländern, Gehorsam gegenüber den Herrschern ist Teil des Gehorsams gegenüber Gott. Auch die Männer, das Patriarchat profitiert davon, die sogenannten religiösen Autoritäten profitieren. Alle, die einfach ihre Machtposition legitimieren wollen, die profitieren davon und letztendlich der Mensch profitiert davon, indem er sich die Welt einfach macht und statt zu sagen, ich bin der, das Ruder in der Hand hat, ich schreibe meine Geschichte, ich bin das Subjekt, wenn man sich fallen lässt und sagt, andere bestimmen über mich, dann manipuliert man sich selbst. Das heißt, wenn ich hier von Manipulation rede, meine ich nicht eine bestimmte Person oder eine Gruppe von Personen oder nur die Politik, sondern das sind ja Strukturen, die auf allen Ebenen bestehen und die gehören dekonstruiert.
Das macht natürlich die Änderung oder den Weg zu einem neuen Verständnis von Islam umso schwieriger. Sie sagen ja auch, es ist nicht damit getan, einzelne Funktionäre auszutauschen oder Institutionen auszutauschen, sondern das ist eigentlich eine Arbeit, die jeder und jede einzelne Muslimin machen muss.
So ist es. Veränderung ist nur dann erfolgreich, wenn sie von unten kommt und getragen wird von den Menschen selbst, eben wie Sie sagen, und nicht einfach aufgesetzt von oben, bis sich dann so eine Kultur der Freiheit etabliert.
Haben Sie nicht die Sorge, dass Sie für dieses Buch Applaus von der falschen Seite bekommen, also von notorischen Islamhassern und Hasserinnen, wenn Sie den Islam mit einer Kultur der Unterwerfung, wenn Sie mit Manipulation verbinden?
Was ich hier mache, dass ich jetzt nicht pauschal sage, der Islam ist eine Kultur der Unterwerfung, sondern das, was Muslime in der Geschichte zum Teil bis heute daraus gemacht haben, aus der Verkündigung Mohammeds, führt zu einer Kultur der Unterwerfung, aber, und das ist die ganze zweite Hälfte des Buches, ich biete ein Alternativverständnis basierend auf den Quellen, auf das, was Mohammed verkündet hat, was im Koran auch steht, so dass ich meine, der Islam ist alles andere als eine Unterwerfungsstruktur, im Gegenteil, ist ein Ruf zur Freiheit des Menschen, nur die Muslime verkennen das. Und deshalb bin ich ja kein Islamkritiker. Also ich kritisiere nicht und sage, das und das und das passt nicht dem Islam, sondern das und das und das ist schiefgelaufen wegen dem und dem. Und wir können uns befreien von dem und dem und den Islam so und so lesen oder sehen oder praktizieren. Dass da und dort welche das instrumentalisieren für ihre politischen jetzt Interessen, gerade vom rechten Lager, das ist immer der Fall. Aber das darf einem nicht stoppen, weil meine Arbeit ist inhaltlich, versuche ich authentisch auch hier im Buch zu zeigen, wo die Probleme sind, aber auch wo die Lösungen sind.
Und Sie argumentieren ja auch wirklich aus dem Glauben heraus. Also ich fand das sehr starke Worte, wenn Sie sagen, es ist wirklich auch eine religiöse Pflicht von Muslimen, ihr Subjektsein vor Manipulation und vor so einem falschen Opferstatus zu schützen.
So ist es eben. Und dieses Subjektsein, genau das ist die Pointe der Verkündigung Mohammeds. Und wer sich unterwerfen lässt, Mann oder Frau, egal wer, der widerspricht dieser Botschaft Mohammeds. Er muss nochmal überdenken, was bedeutet jetzt dieses Muslimsein? Ist es nur eine Identität, eine Zugehörigkeit zu einem Begriff, aber inhaltsleer ist? Oder ist der Einsatz für die eigene Befreiung und die Befreiung auch der Gesellschaft von jeglichen Unterwerfungsstrukturen, ob nicht das die eigentliche Botschaft des Islams ist? Und wie Sie sagen, das ist in meinen Augen genau die Wiedergabe der Verkündigung Mohammeds, aber eine Fortführung. Also wir dürfen nicht stehen bleiben bei den ersten Schritten, die Mohammed gemacht hat. Das, was er gemacht hat, war für das 7. Jahrhundert. Wir dürfen das nicht eins zu eins übernehmen, sondern verstehen, okay, das waren erste Impulse, erste Anstoße so Richtung Freiheit, Richtung Subjekt während des Menschen, aber wir haben heute viel mehr Möglichkeiten als die, die Mohammed im 7. Jahrhundert hatte und die müssen wir auch nutzen und entsprechend entfalten.
Ich nehme unsere Gegenwart, das eine war, in der sich ja nicht nur in muslimischen Kreisen, sondern generell Denken eher einkapselt. Es wird verschwörerisch oder national oder auch fundamentalistisch. Woher nehmen Sie trotzdem Ihr ungebrochenes Vertrauen in die Kraft der Aufklärung?
Weil ich viel Vertrauen im Menschen selbst habe und es gehört ja zum Menschsein, dass der Mensch ein selbstbestimmtes Subjekt ist. Und da vertraue ich, dass die Menschen eigentlich eine Sehnsucht haben, irgendwo in sich, um sich selbst zu verwirklichen, um zu sich zu finden, um ihre eigene Freiheit für sich zu entdecken. Ich klopfe nur an die Türe und erinnere die Menschen, wir sind nicht diese Objekte der Unterwerfung, keiner will das eigentlich von uns. Nur unser Dilemma ist, wenn wir so sozialisiert sind, dass wir uns daran gewöhnt haben und denken, das ist die Selbstverständlichkeit, dass wir einfach Objekte der Unterwerfung sind, aber das ist alles andere als das. Und da vertraue ich in der Tat auch auf die Massen, auf die Menschen, die eben ihre Freiheit für sich neu entdecken wollen, und an die appelliere ich. Und wenn jeder für sich das ja wiederfindet und seine Religion gerade auch so praktiziert und sogar sein Gottesbild nochmal überdenkt, ist Gott dieser restriktive Gott, der von mir nur Unterwerfung erwartet, oder will er doch meine Freiheit, und er begegnet mir als den liebenden Gott? Meine Beziehung zu ihm ist ein Freiheitsverhältnis und kein Unterwerfungsverhältnis. Auf das vertraue ich, und da bin ich sehr optimistisch.
Der befreiende, auf den einzelnen Menschen zielende Kern der Verkündigung Mohammeds wurde begraben unter politischem und gesellschaftlichem Herrschaftsdenken. Es lohnt sich für Muslime und Musliminnen heute, ihn wieder zu entdecken. Das sagt der Religionspädagoge und Theologe Muhannad Khorshid. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Buch Gottes falsche Anwälte, der Verrat am Islam, können Sie ab morgen kaufen und natürlich lesen. Es ist erschienen bei Herder, hat 256 Seiten und kostet 22 €.